Ist Alex Bär ihr richtiger Name?
Nein, Daniela Laricha.
Genau. Vielleicht sollten wir es erwähnen.
Nee, ist sicher. So. Ja. Ein herzliches Willkommen und Grüß Gott aus dem Paradies. Ich, Sarah Hamm, freue mich sehr, dass Sie heute bei uns zu Gast sind und mit mir auf eine gedankliche Reise tief ins Salzburger Land gehen. Wir werden mit erfolgreichen Sportlern, Stars und Sternchen, innovativen Firmengründern und bekannten Bestsellerautoren über die wichtigen Dinge im Leben reden. Pur, authentisch und unverfälscht. Seien Sie mit mir Gast im Paradies. Ja, Michi, schön, dass du wieder da bist.
Ja, hallo, servus.
Wieder bei unserem Podcast am Start bist.
Sehr, sehr gerne.
Und heute nehmen wir auch noch einen Podcast auf den ich persönlich mich riesig freue. Und zwar ist heute Abend die Daniela Laricha bei uns im Hotel zu Gast.
Besser bekannt unter Alex Bär.
Genau, sie schreibt ja unter einem Pseudonym. Inzwischen eine von Österreichs erfolgreichsten Autorinnen, muss man wirklich sagen.
Vorarlbergerin, die in Wien wohnt.
Genau, eine unfassbar nette. Sie war letztes Jahr schon bei uns im Paradies.
Stammgast.
Genau, und hat eine tolle Lesung gehalten und liest heute Abend unter ihrem neuen Roman Unter Wölfen.
Wo wir schon sehr, sehr gespannt sind, wie sich das anhört.
Genau, sie hat ja letztes Jahr auch schon eine super Lesung gehalten. Sie ist auch eine in Richtung Bernhard Eichner, die nicht einfach nur aus ihrem Buch vorliest, sondern die unfassbar spannende Sachen erzählt. Sie recherchiert unfassbar viel.
Ich glaube, sie ist ja für das Buch Unter Wölfen sehr extra nach Nürnberg gezogen, einige Monate, um da in den Archiv und dann zu stöbern und zu schauen, was man da von dieser Zeit, in der sie schreibt, herausfindet.
Genau so ist es. Sie hat ja, ich glaube, Urzeitgeschichte studiert im Archäologiestudium, sich, glaube ich, auf die Frühzeit. Wer ist das?
Frühzeit. Das wäre dann Archäologie wahrscheinlich.
Nein, ja, sie hat Archäologie studiert, aber sie hat sich eben nicht auf die Römer spezialisiert, sondern sie hat sich wirklich auf die Urgeschichte spezialisiert, wo es keine Schrift gibt.
Ja, da war irgendwas, aber ich glaube, das war eher so mongolisch Hunnen oder irgendwas, oder? Na, bin ich da falsch?
Ja, da bist du falsch. Okay. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall, sie ist unfassbar geschichtsaffin und das taugt ihr auch total.
Ja, und man merkt ja das in den Büchern bei ihr.
Ja, eben. Ihre erste Reihe hat gespielt in Wien der 20er Jahre, der Rote Reiter, der dunkle Reiter, der Rotreiter und der dunkle Bote.
Ja, genau. Wer reitet durch Nacht und Wind?
Die Reihe war ja auch schon super um den August Emmerich.
Und vor allem extrem beliebt bei uns in Österreich auch.
Extrem beliebt und sie soll verfilmt werden.
Ja, unglaubliches Kompliment auch an die Alex Bär an dieser Stelle. Wie der Bernhard Eichner auch es geschafft hat, in Netflix jetzt zu vertreten zu sein. Unglaubliche Leistung als Literat bzw. Schriftsteller, kann man einfach nur Chapeau dazu sagen und alles Glück der Welt wünschen, dass das so weitergeht.
Und ich finde, wir haben ein super Händchen, was unsere Autoren angeht, die wir uns herholen, weil die sind im Paradies und
die sind
ein Jahr
nachher,
später
in Netflix.
Netflix-Verträge und gehen total durch die Decke.
Ja, eigentlich wissen wir, sind wir die Besetzungscouch für Netflix dann.
Vollgas, ja. Also echt super.
Ja, nicht schlecht.
Und die Alex ist einfach eine unfassbar sympathische.
Ja, extrem herzlicher Mensch.
Mit ihr hatten wir letztes Jahr schon so Spaß.
Ja, und wenn sie aus ihrem privaten, persönlichen Leben erzählt, sie hat auch ein paar so kleine Ticks, und unglaublich sympathisch. Wir haben, glaube ich, einen unglaublich schönen Abend mit ihr gehabt und sehr, sehr viel Spaß. Und ich freue mich auf heute Abend, nicht nur auf die Lesung, sondern auch ein bisschen mit ihr persönlich nochmal zu quatschen, weil es, die Vorarlberger haben sowieso was sehr Geselliges.
Ja, wenn man es versteht.
Ja, aber die Alex versteht man schon sehr, sehr gut.
Ja, sie versteht man schon. Ja. Deinen Freund, deinen guten Künstlerfreund aus Vorarlberg, da tue ich mir schon schwer.
Da tun wir uns schwer, das ist schwierig, aber mein Gott, die geben sich vielleicht ein bisschen weniger Mühe dann.
Den Michael Lang sollten wir vielleicht auch mal einladen. Auch ein sehr spannender Mensch.
Den sollten wir auch einladen einmal. Die Frage ist, ob das wirklich dann jemand versteht oder ob dann nur die Osttiroler Gemeinschaft das dann auch übersetzen kann.
Hast du denn auch so Ticks wie die Alex?
Ich kann mich gar nicht so dran erinnern. Vielleicht müsste man dann meine Frau fragen. Die wird wahrscheinlich dann sicherlich ein paar zu erzählen wissen. Ich selber nicht, nein. Aber ich weiß gar nicht, ob ich auf dieser Stelle sagen darf, ja, dass sie die Alex Bär selber bei gewissen Tätigkeiten hin oder aufnimmt, um sicherzustellen, dass sie das Haus nochmal den Herd abgestellt hat oder
die Tür abgeschlossen.
Ja, das finde ich einfach ganz, ganz lustig. Man würde das eher so in der IT-Branche verorten. Ja. Ja, wenn man so kleine Ticks hat oder aber das macht aber auch extrem sympathisch, ja, und wenn man ehrlich damit umgeht und man findet diese Detailversessenheit, ja, was es ja tatsächlich ist, ja wieder in ihren Büchern. Und das ist ja das Spannende, was auch unter Wölfen, das habe ich innerhalb von 2 Tagen gelesen, ja, so ausmacht, dass man wirklich zum einen in diese Zeit versetzt wird, ja, sich gefesselt wiederfindet in einen unglaublich spannenden Krimi, ja, wo der ja, Detektiv oder Kriminologe auch jüdische Herkunft ist, ja, um das Ganze nochmal sehr, sehr spannend zu machen. Und man einfach, wie soll ich sagen, auch spürt, da hat jemand recherchiert, da hat jemand nachgeschaut in den Archiven. Und es ist jetzt keine sehr künstliche Welt. Ja. Das muss man wirklich auch erst schaffen, einen Krimi in diese Zeit zurückzuversetzen mit all diesen Details und ja, kleinen Informationen, die man mitbekommt.
Was mir jetzt gerade einfällt, was hat Leogang eigentlich für eine Rolle gespielt oder generell das Salzburger Land im Zweiten Weltkrieg?
Das weiß ich jetzt auch nicht richtig. Ich glaube, bei uns war eher weniger los. Ja. Leogang war ja ein bisschen getrennt, weil auf der einen Seite waren die Franzosen die Besatzungsmächte, ja, in Tirol und in Salzburg waren es die Amerikaner. Ich weiß nur, dass es Leogang relativ viel Schmuggel gegeben hat von einer Besatzungszone in die zweite. Aber was während dem Weltkrieg genau war, kann ich dir nicht sagen.
Okay, haben die Urgroßeltern oder Großeltern nie drüber geredet?
Wenig haben wir darüber geredet. Ja, ich glaube, das ist auch bei vielen irgendwo so ein Tabuthema gewesen. Ich weiß nur eins, dass mein Urgroßvater ja ein absoluter Nazi-Gegner war. Also den musste man, als Hitler mit dem Zug durch Saalfelden gefahren ist, haben wir den im Haus festgehalten, weil man befürchtet hatte,
echt,
dass er den Zug aufhält oder irgendwas. Ja.
Ja, cool, super.
Ja, ist ein bisschen ja, außergewöhnlich einfach, ja.
Okay. Ja, mit den Lesungen, Michi, muss ich ja generell sagen, das sieht man ja auch beim Bernhard, trotz dieser schwierigen Zeit im Moment, und wir haben uns natürlich im Vorhinein extrem viel damit befasst, wie viele Leute darf man, in welchem Abstand, also wirklich mit der Gemeinde viel, viel gesprochen, was darf man und in welchem Ausmaß. Aber ich finde, gerade in der derzeitigen Zeit ist es auch wichtig, dass man die Kulturbranche mit unterstützt und das nicht ganz im Regen stehen lässt, weil die Resonanz war ja riesig von unseren Gästen, dass die gerne bei der Lesung zuhören wollten.
Ja, ich glaube auch. Das ist eine Branche, die es jetzt momentan sehr, sehr hart trifft. Schauspieler, Schriftsteller, alles, was eine Bühne braucht, Musiker. Und da muss man schauen, dass man das irgendwie am Leben erhält, dass da nicht so viele dann im Jahr 21, wenn es hoffentlich wieder ein bisschen nach oben geht, einfach verloren geht, weil das ist einfach unwiederbringlich. Wenn man ein bisschen zurückschaut, dann merkt man einfach, das Einzige, was ja, die Gesellschaft, die Kultur ein bisschen wieder in Erinnerung ruft, ist die Kunst. Das ist das, was beständig ist und bleibt. Alles andere verschwindet irgendwann. Und das wäre sehr schade, wenn wir 2020 ein Jahr machen, wo wir einfach sehr, sehr viel Verlust im kulturellen Bereich haben.
Das ist wahr. Was liegt denn bei dir im Moment am Nachttisch? Was liest du gerade?
Ich bin ja eher so Sachbuch-Fan. Ich habe momentan ein Buch von, vergessen, wie er heißt. Ja.
Also so an sich Thriller oder vielleicht mal ein Liebesroman oder so oder Fantasy interessiert dich gar nicht, oder?
Na, wenig. Ja, ich bin eher einer, der gerne Sachbücher liest, um einfach ein Thema zu vertiefen. Und ich muss auch nicht unbedingt ein Buch bis zum Ende lesen. Wenn ich das für mich herausgefunden habe, was ich wissen will oder wissen wollte, dann passt es auch.
Sachbücher zu einem bestimmten Thema oder da quer durch die Bank?
Na, quer durch die Bank. Also das ist auch dann oft so etwas, wenn ich zum Beispiel abends, wenn ich später nach Hause komme, noch Lanz schaue, was ich ganz gern mache, wenn da eine Buchempfehlung ist oder sowas, dann ist es einfach oft so, dass man automatisch dann vielleicht das irgendwo bestellt oder bei einer Buchhandlung Wittmüller kauft und dann lese ich das einfach ganz gern. Ich lasse mich da ein bisschen inspirieren und da denke ich auch immer, es gibt so viele Menschen, die was zu erzählen haben, ja, und für mich ist das auch so ein bisschen runterkommen, ja, so eine kleine Katharsis, wenn man abends spät nach Hause kommt, noch ein paar Zeilen und ein schönes Buch liest. Und dabei auch ein bisschen was lernt. Das ist ja nicht das Schlechteste.
Und das ist eine traumhafte Überleitung zu Alex. Und zwar bin ich ja nicht so der Krimi-Fan, aber wenn man diese unfassbar gut recherchierten Werke von der Alex liest, man lernt so viel. Jetzt komme ich aus Deutschland, war im Geschwister-Scholl-Gymnasium, Thema NS-Zeit bei uns omnipräsent gewesen. Aber trotzdem lernt man über die Zeit noch so viel, wenn man ihren Krimi liest. Und auch damals bei der Alex Emmerich-Reihe über Wien der 20er Jahre, was eine Zeit ist, über die man nicht viel redet oder viel liest. Und man lernt so viel, plus der Unterhaltungsfaktor. Und ich finde, das macht sie aus und macht sie besonders.
Ja, und das Buch Unter Wölfen habe ich deshalb gelesen, weil als die Alex das erste Mal bei uns war, hat sie uns ein bisschen was erzählt über das Werden des Buches, ja, wie viel sie recherchiert, wo sie hinfahren muss. Sie hat auch ein bisschen was über die Inhalte des Buches schon erzählt damals. Und das ist einfach so viel geschichtliches Wissen, was da drin verpackt ist. Und das hat mich dann interessiert. Nürnberg ist ja von uns nicht weit weg. Das sind, ich glaube, 250 Kilometer oder sowas, ja. Und hat in der deutschen Geschichte schon eine wesentliche Rolle gespielt. Das darf man nicht vergessen, ja. Dann später mit den Nürnberger Prozessen etc. Und als geschichtsinteressierter Mensch ist das für mich auch etwas, ein Stück Zeitgeschichte einfach. Ja. Ob das jeder für sich selber aufarbeiten muss und sich da reinlesen etc., das ist ja jedem selbst überlassen. Aber für mich war es einfach ein unglaublich packender Krimi und auch diese geschichtliche Komponente, die da dabei ist. Ja. Und diese detailreichen Erklärungen und Ausführungen, ja, wo man sich wirklich in diese Zeit zurückversetzt fühlt. Unglaublich spannend und kann man einfach nur gratulieren, dass man das wirklich so auch ja, geschrieben bekommt.
Ja, und dann freuen wir uns, was sie mir nachher erzählt und auf die Lesung. Und wir zwei hören uns beim nächsten Mal.
Wir zwei hören uns auf alle Fälle beim nächsten Mal und heute einen schönen Abend.
Dankeschön.
Ciao.
Liebe Daniela, vielen Dank erstmal, dass du wieder, also ein zweites Mal bei uns zu Gast im Paradies bist und eine Lesung hältst. Du gehörst ja mittlerweile zu den bekanntesten österreichischen Autorinnen. Gratulation dazu.
Dankeschön.
Was mich jetzt erstmal interessiert, du hast ja deine erste Otto Morell-Reihe mit 4 Bänden noch unter deinem richtigen Namen, Daniela Larcher, gestartet. Warum dann der Wechsel zum Pseudonym Alex Bär?
Weil diese neue Reihe, die Emmerich-Reihe, die 2017 gestartet habe, einfach ganz was anderes geworden ist. Die Otto Morell-Reihe, das sind diese ganz klassischen Regio-Krimis, wie man sie kennt, mit einem ja, ganz typischen Ermittler. Otto Morell ist übergewichtig, er kocht gern, er isst gern, er kann keiner Fliege was zuleide tun, er kann kein Blut sehen. Ja, das ist alles ganz beschaulich und irgendwie auch ganz lustig. Also da ist auch ganz viel Humor drinnen in den Büchern. Ja, und dann wollte ich einfach einmal was anderes machen und habe August Emmerich erfunden, habe ihn ins Wien des Jahres 1919 gesteckt. Und ja, dann kam etwas ganz, ganz Düsteres dabei heraus. Ja, weil einfach diese Zeit so düster ist und weil auch Emmerich sehr zynisch ist. Und der Verlag hat dann einfach die Gefahr gesehen, dass es da Probleme geben könnte, weil wenn Leute Daniela Larcher lesen und dann glauben, sie kriegen irgendwie einen locker flockig lustigen Regio-Krimi und dann kriegen sie eben so einen düsteren Historienschinken, dann geht es an der Zielgruppe vorbei und gleichzeitig auch, dass es vielleicht Leute davon abhält, es zu kaufen, für die es eigentlich total gut wäre. Genau, und darum haben wir gesagt, wir schreiben einen anderen Namen drauf.
Hast du es mal bereut, dass nicht dein richtiger Name draufsteht, auch wenn wir jetzt an Unterwölfen denken? Alex Bär fährt ja quasi immer weiter. Hast du mal den Moment gehabt, wo du dir dachtest, oh, finde ich eigentlich schade?
Im Gegenteil. Ich finde, unter Pseudonym zu schreiben, irrsinnig befreiend, irrsinnig angenehm, weil viele Leute ja auch gar nicht unterscheiden können, so zwischen dem Autor als öffentliche Person und der Privatperson. Und so habe ich es einfach noch viel klarer getrennt. Ich habe auch ein Büro, das heißt, ich habe auch 2 verschiedene Adressen und ich liebe es. Ich wollte gerade sagen, ich würde jedem raten, unter Pseudonym zu schreiben. Ja, weil man auch viel freier ist. Also man muss sich nicht zum Beispiel…
Ja, aber jetzt bist du bekannt dafür. Jetzt bist du ja auch nicht mehr frei. Jetzt ist ja nicht so, dass man liest Alex B. und denkt sich, huh, wer ist denn das?
Ach, ich weiß es nicht, wie es in Deutschland ist oder sonst im Ausland. Aber für mich persönlich, ich kann das einfach trennen. Also es ist fast schon schizophren, aber…
Was würde denn die Alex dazu sagen? Spaß. Gehen wir weiter. Du hast es schon erwähnt, das wäre jetzt meine zweite Frage geworden. Und zwar deine erfolgreiche Reihe rund um Kommissar August Emmerich wurde ja mit der zweite Reiter 2017 veröffentlicht, jetzt auch schon mittlerweile 3 Jahre und ist angesiedelt im Wien Du hast schon gesagt 1919. Warum denn gerade diese Zeit?
Weil es eine Zeit ist, die, finde ich, relativ unbekannt ist in Österreich. Ich habe ja selber Urfrühgeschichte studiert, ist jetzt zwar nicht Zeitgeschichte, aber ich bin trotzdem jemand, der sehr sich mit Geschichte auseinandersetzt. Aber für mich war das doch so ein bisschen weißer Fleck auf meiner historischen Landkarte. Und man versucht ja als Autor, sich auch irgendwie so ein bisschen abzuheben, weil wenn man einfach mal in eine Buchhandlung geht und sich anschaut, wie viel Krimi-Neuerscheinungen es jedes Jahr gibt, es ist enorm, es ist unglaublich und es sind so viele tolle, gute Sachen dabei. Und die Frage, die man sich stellt, ist immer, wie schaffe ich es da irgendwie herauszustechen? Was kann meine Bücher besonders machen? Und ich habe darum eben beschlossen, dass ich dafür eben eine Zeit auswähle, die ja noch nicht so ausgelutscht ist wie keine Ahnung, andere Epochen halt. Und ja, habe dann diese Zeit entdeckt direkt nach dem Ersten Weltkrieg und fand auch, dass es sich für einen Krimi total gut eignet, weil es sehr düster ist, sehr noir. Es gibt ganz viel Not, ganz viel Elend, aber eben auch ganz viel Kriminalität und ja, schwere Schicksale, alles, was man braucht.
Ja, aber auch deine neueste Reihe Unter Wölfen spielt ja auch wieder in der Vergangenheit. Die Zeit genauso düster, hat sich ja nichts verändert. Aber hattest du da immer noch nicht das Verlangen, mal in der Gegenwart was zu schreiben? Weil gerade jetzt bietet sich ja an, neuer Seuchenkrimi.
Oh Gott, nein. Ich glaube, also Seuche, also ich habe so die Schnauze voll von dieser elenden Seuche, dass ich die nächsten Jahre weder über Seuchen schreiben, noch irgendwas von Seuchen lesen möchte. Und zeitgenössisch, es gibt einfach so viel. Und wenn man dann nicht zum Beispiel so einen ganz besonderen Schreibstil hat, wie zum Beispiel Bernhard Eichner, der sich einfach schon ja durch die Art, wie er schreibt, ganz klar von der Masse hervorhebt, wird es, glaube ich, schwierig. Und darum fühle ich mich in der Vergangenheit einfach wohler.
Aber auch durch dein Studium, nehme ich an, ein Faible für Vergangenes wirst du schon immer gehabt haben.
Ja, auf jeden Fall.
Also, dass das jetzt nichts ist, was du wirklich nur gemacht hast, weil da noch keine Bücher waren, sondern, ich weiß nicht, war das nicht ganz Archäologie, oder? Was hast du genau?
Urfrühgeschichte, das ist Archäologie. Mhm. Also ich sage immer, es ist eigentlich die reinste Form der Archäologie, weil Urfrühgeschichte, also für alle, die es nicht kennen, das beginnt in der Steinzeit, geht dann über provinzialrömische Archäologie bis hin zu Mittelalterarchäologie und setzt halt ganz viel dort an, wo es keine Schriftquellen gibt. Also da unterscheiden wir uns von der klassischen Archäologie oder auch der Ägyptologie. Das sind Hochkulturen, die erforschen, wo es eben Schriftquellen gibt. Und in der Urgeschichte, zum Beispiel Steinzeit, da kann man halt einfach wirklich nur auf Grabung und Interpretation von Funden gehen. Und das ist das, was die Urfrühgeschichte macht. Und ist drum sehr viel grabungsintensiver. Und drum eben finde ich immer noch, also eigentlich die reinste Form der Archäologie.
Aber da hast du dein Leben dann auch nicht gesehen? In Ägypten, in irgendwelchen Gräbern anscheinend.
Nö, weil eben, wenn ich nach Ägypten hätte wollen, hätte ich Ägyptologie studieren müssen.
Stimmt.
Ja, und mit Urfrühgeschichte ist es halt schwierig, weil man regional oft ein bisschen beschränkt ist. Das heißt, wenn man halt in Österreich studiert hat, weil, also mein Steckenpferd waren immer die Steppenreitervölker. Das war immer so Hunnen, Avans, Küten, nur die gibt's halt bei uns kaum. Das heißt, die hätten halt am besten irgendwo in Russland gegraben, nur da graben halt die Leute, die in russischen Unis studiert haben, was halt schwierig wird. Und in Österreich im Endeffekt sind es immer Römer. Und Römer sind furchtbar langweilig.
Aber ein Krimi rund um die Hunnen wäre auch mal interessant.
Jein.
Geh doch mal ganz zurück.
Jein, aber stell dir vor, bei den Hunnen bringt irgendwer wen um. Da geht doch keiner her. Da geht doch keiner her und ermittelt, sondern die gehen einfach um Brandschatzen das nächste Dorf und bringen alle um. Fall erledigt.
Okay, stimmt. Das wär
ein sehr kurzer Roman.
Okay, schwierig. Aber warum hast du dann nicht quasi eher Germanistik oder sowas in die Richtung studiert? Oder wusstest du in der Zeit des Studiums noch nicht, dass du Autorin werden möchtest?
Also das habe ich noch nicht gewusst. Und,
echt?
Nö. Ich komme aus, Vorarlberg und Autorin, das ist halt kein richtiger Job, das ist keine Arbeit. Also ich bin ja in den 70ern geboren und bin noch so aufgewachsen, so mit lern du etwas Anständiges. Also ich sage es jetzt auf Vorarlbergisch. Lern du nam was Gescheites, du nam was Gehöriges. Ja, und
Und dann hast du erst Prozess- und Projektmanagement
studiert. Genau, ich habe an der Fachhochschule betriebliches Prozess- und Projektmanagement studiert.
Also was Gescheites, womit man Geld verdient.
Genau.
Vom Archäologiestudium.
Genau, und dann habe ich die große Rebellion gewagt und habe nach Abschluss des Studiums mir noch den Traum erfüllt und Archäologie studiert. Und ja, irgendwie war halt beides nichts. Also Prozessmanagement, Projektmanagement verdient man zwar gut Geld, aber jeden Tag ins Büro gehen. Um
das ist langweiliger als ein Germanistikstudium, muss ich jetzt auch dazu sagen.
Ja, und bei der Unfrühgeschichte, da ist halt monetär ein bisschen schwierig und ist auch schwierig, irgendwie Arbeit zu bekommen. Ja, und darum ist dann Schriftstellerei geworden.
Kommen wir noch ganz kurz zurück zu deinem Faible fürs Vergangene. Und zwar hast du ja mit der zweite Reiter den Leo Perutz-Preis gewonnen. Ein zweites Mal konntest du ihn ja letztes Jahr gewinnen für Der dunkle Bote. Herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Und die Begründung der Jury war unter anderem, das lese ich kurz vor, einen Krimi über Wien zu schreiben ist kniffliger als man denkt. Wien verlangt als Schauplatz eine schmale Gratwanderung zwischen Kitsch und Klischee. Der Wiener Dialekt erfordert ein sicheres Händchen. Die Vorarlbergerin Alex Bär bewältigt diese besonderen Herausforderungen in ihrem Buch Der dunkle Bote mit Bravour. Sie erzählt zwar auf Hochdeutsch, streut aber gekonnt und ungekünstelt Dialektpassagen ein. Das macht die Sprache stimmig, lebendig und authentisch. Woher denn jetzt diese Sicherheit mit dem Wiener Dialekt?
Ich lebe dort seit über 20 Jahren.
Aber der hat sich ja schon verändert. Oder hat er sich weniger verändert, als man denkt?
Ich glaube, dass dieses Urwienerisch sich weniger verändert hat, als man denkt. Plus, ich bin ja sehr nah an den Quellen. Also, ich lese ja ganz viele Biografien, ich lese ganz viele Artikel, wo man dann so ein bisschen das Zeitkolorit auch ins Ohr bekommt. Eben und dadurch, dass ich in Wien lebe, habe ich das Lokalkolorit. Und ich glaube, wenn man so ein ganz kleines bisschen Begabung hat für Sprache, dann kann man die zwei Sachen so irgendwie zusammenführen.
Weil wichtig war es dir ja dann anscheinend schon, zwar auf Hochdeutsch zu schreiben, aber so das Flair nicht ganz zu verlieren. Oder was war die Intention dahinter?
Ja, das ist ein ganz langer Prozess irgendwie gewesen, diese Entscheidung, wie genau wir das machen, das habe ich auch mit dem Verlag und mit dem Lektorat irgendwie entschieden, weil natürlich es immer noch Unterhaltungsliteratur ist. Wir haben uns darum dagegen entschieden, zu viel Dialekt reinzubringen und Fußnoten zu machen, weil es zum Beispiel den Lesefluss stört. Ja, das heißt, ich muss immer stehen bleiben, in der Zeile muss runtergehen auf die Seite, das Wort übersetzen und dann wieder zurückfinden. Und das ist anstrengend. Und darum war dann eigentlich so die Entscheidung, alles, was sich aus dem Kontext erschließt, bleibt drinnen. Alles, was eine Übersetzung brauchen würde, kommt raus. Das heißt, die Erzählstimme und die Protagonisten sprechen mehr oder weniger Hochdeutsch und die Nebencharaktere können dann Wiener Dialekt, beziehungsweise es war ja damals auch ein totales Multikulti-Gemisch. Ja, da waren Leute aus Böhmen, aus Mähren, es waren Leute da aus Galizien, es gab sehr viele Leute, die Jiddisch gesprochen haben und. Viel Völkermonarchie.
Und du hast ja schon erwähnt, Thema Recherche. Wie lange hat denn deine Recherche gedauert bis zum ersten Buch? Oder bis du wirklich angefangen hast, die Krimi-Geschichte zu schreiben? Oder hast du die Idee schon gehabt und hast dann erst richtig recherchieren angefangen? Wie ist das bei dir abgelaufen?
Ja, da habe ich mir selber ein Ei gelegt. Also eigentlich hat die Recherche nie aufgehört. Am Anfang war es mal 3 Monate, ja mindestens 3 Monate, ganz, ganz intensiv, wo ich mich in diese Zeit eingelesen habe, weil man aufs erste Hinschauen findet man viel über die Politik. Was war politisch los? Man findet viel auch so dieser Klatsch und Tratsch. Was war mit dem Kaiser und mit dem ehemaligen Adel? Aber so dieses Typische, was man ja braucht, wenn man diese Zeit wieder auferstehen lassen möchte. Nämlich, wie haben die einfachen Leute gelebt? Da tut man sich so ein bisschen schwerer, weil es halt damals nicht wirklich interessant war. Und drum halt nicht in den Zeitungen gestanden ist. Da muss man dann wirklich graben und so frühe Autobiografien finden, wo Leute in allerfrühestem Self-Publishing, nenne ich es jetzt, einfach ihre Lebensgeschichte aufgeschrieben haben und erklärt haben, ja, wie das Leben war. Weil man einfach, ich finde, oder ja, wenn man so einen Roman schreibt, dass man alle Aspekte des Lebens reinbringt. Wie waren die Wohnungen? Was haben die Leute gegessen? Was war die Musik, die die Leute gehört haben? Wie haben die Frauen die Wäsche gewaschen?
Wenn es wirklich authentisch sein soll, muss man das auch so machen. Weil das merkt man ja sonst als Leser, gehe ich jetzt mal davon aus.
Ich denke eben auch. Ja. Und darum war es dann so, in diese Details reinzugehen. Also ich habe mal 2 Tage recherchiert, wie es war mit Klopapier. Ja, weil man einfach plötzlich draufkommt, so, okay, wie waren das damals? Ja, dann kommt man drauf, okay,
das da schon?
Na, diese Rollen gab es, die wir so kennen, gab es noch nicht. Und es war einfach Zeitungspapier, die Leute verwendet haben.
Aber jetzt fällt mir gerade ein, jetzt denke ich an Unterwölfen, spielt in Nürnberg. Mhm. War das dann in dem Sinne schwieriger, weil du da nicht gelebt hast? Oder bist du nach Nürnberg irgendwie gezogen, 2-3 Monate und hast dich da in die Stadtbibliothek gesetzt? Oder wie ist das dann abgelaufen?
Ja, da habe ich mir auch super schlau eingelegt. Ja, weil ich habe gedacht, Erste Republik zu recherchieren ist so anstrengend. Vor allem eben Erste Republik. Ich habe gedacht, ich recherchiere es einmal ordentlich und dann schreibe ich eine ganze Reihe. Nur da passiert ja dauernd was. Also diese Zeit war so wild, da haben sich die Regierungen aufgelöst und dann kam Bürgerkrieg und Hyperinflation und alle 2 Monate schaut die Welt ganz anders aus. Also ich muss für jedes Buch wirklich komplett neu recherchieren und habe dann gedacht, ja, ich will jetzt mal was anderes machen. Da fragen auch immer alle, wieso? Ich liebe Emmerich und ich liebe Winter und ich liebe diese Reihe, aber wenn man sich so viel und so lange und so intensiv mit dieser Zeit auseinandersetzt und mit diesen Charakteren, man hat irgendwann die Schnauze voll.
Und könnte meinen, man geht in eine nettere Zeit.
Nö, düster finde ich eigentlich ganz gut fürs Krimi-Schreiben, okay. Aber ich vergleiche es immer gern so mit, man kann Pizza lieben, aber man kann nicht 3 Jahre lang immer nur Pizza essen, man muss dann irgendwann mal was anderes machen. Und darum bin ich dann in die 40er Jahre, in den Zweiten Weltkrieg hinein und habe unter anderem gedacht, da gibt es schon Filmaufnahmen und ach, wie schön wird das, wenn ich einfach nur so Filme anschauen kann von damals und da sehe ich dann schon, was die Leute irgendwie für Kleidung getragen haben und wie die Frisuren waren und wie die Stadt ausgeschaut hat. Ja, aber es war dann leider alles doch nicht so einfach.
Ja, vor allem gerade auch eine andere Stadt. Also ich meine Nürnberg, oder warst du oft in Nürnberg oder warum Nürnberg?
Ja, Nürnberg ist schwierig, weil Nürnberg ziemlich niedergebombt wurde. Das heißt, alles, was heute da steht, ist eh nicht das, was damals dort gestanden ist. Das heißt, man muss sich da schon tief in die Archive begeben. Und da war halt eben das große Problem, dass die Österreichische Nationalbibliothek Wien irrsinnig gut erforscht hat. Also es gibt das Projekt Anno, wo man sich jede Zeitung, jede Zeitschrift online anschauen kann. Also da klicke ich einfach aufs Jahr, zum Beispiel klicke auf 1920, dann wird mir alles angezeigt, was es damals gab. Ich klicke auf die Zeitung, kriege das alles, kann es zu Hause machen, muss nicht einmal in die Bibliothek gehen. In Deutschland ist das leider Gottes noch nicht so gut aufgearbeitet. Das heißt, da habe ich schon mal Schwierigkeiten, an die Zeitungen zu kommen. Und die gibt es dann teilweise nicht einmal in Nürnberg, sondern dann muss ich nach München, dort in die Staatsbibliothek, dann teilweise Mikrofilm. Es war eine schlechte Idee. Aber hinterher ist mir immer gescheiter.
Was mir jetzt gerade einfällt, wenn du dir die Personen überlegst oder die Charaktere erschaffst, zeichnest du dir die dann auch irgendwie und denkst dir, was könnten die anhaben? Oder wenn ich an so eine Ursula denke, wie könnte eine Frisur sein? Hast du das dann schon im Kopf oder kommt das erst durchs Schreiben?
Es kommt erst durchs Schreiben, okay. Meistens. Okay. So, weil die entwickeln sich ja auch und die kriegen so ihre Charaktereigenschaften und diese ganzen Nuancen auch meistens erst innerhalb von der Handlung. Und dann wird halt auch irgendwer, der mal brünett war, plötzlich blond.
Anderes Thema, und zwar bin ich in der Kronzeitung letztens über was gestolpert. Da wurde vor gut einem Monat berichtet, dass die Reihe um August Emmerich eine Fernsehserie werden soll. Was darfst du uns denn darüber berichten?
Also jeder, der sich mit dem Thema schon mal auseinandergesetzt hat, weiß, es sind 1000 Hürden zu nehmen. Wir haben da jetzt die ersten paar Hürden schon genommen. Es gibt eine Produktionsfirma, die den Stoff eingekauft hat. Es gibt einen Drehbuchautor, der engagiert wurde, ein Drehbuch zu schreiben. Ich bin sehr, sehr happy, dass das nicht irgendein Pimperl-Drehbuchautor ist, sondern der ganz, ganz großartige Daniel Händler, der auch an Unorthodox mitgearbeitet hat. Genau, und da gibt es jetzt ein Drehbuch und jetzt müssen wir Geld suchen gehen.
War es mal im Gespräch, dass du die Drehbücher selber schreibst oder wäre das überhaupt gegangen? Hättest du das gedurft?
Das ist am Anfang, also wenn sich eine Produktionsfirma für die Stoffe interessiert, immer so diese Frage, die gestellt wird, inwieweit der Autor involviert sein möchte. Und da kann man natürlich sagen, 100%, ich will alles machen, das Drehbuch und das Casting und bla bla bla. Was dann aber die Produktionsfirma vielleicht dazu bringt, das Ganze dann doch nicht einzukaufen. Das heißt, es ist auch so ein bisschen ein Glücksspiel an. Und ich war aber zu der Zeit, als es spruchreif war, gerade so beschäftigt mit anderen Dingen, dass ich gesagt habe, macht's. schauen wir dann das fertige Ding an.
Hättest du denn Traumcasting schon im Kopf?
Für Emmerich? Tom Hardy.
Kann ich mir gut vorstellen. Aber ein bisschen zu jung, Tom Hardy vielleicht.
Nö. Emmerich ist ja in den Büchern, also er beginnt 1919, ist er ungefähr 36. Er ist ja Waisenkind, darum weiß es ja nicht ganz so
genau. Okay, ich finde, er wirkt irgendwie älter.
Ja, genau.
Ich hatte im Kopf immer so einen 50-jährigen Grandler.
Ja, ich glaube, die Zeit hat die Leute sehr stark altern lassen. Also ich glaube auch, dass die Leute damals schneller erwachsen geworden sind und auch viel, viel schneller gealtert sind. Aber Tom Hardy und ich, wir sind ja ein Jahrgang. Das heißt, der ist ja auch schon 43 und ja, hat es auch ordentlich krachen lassen die letzten Jahre. Also ich denke, Tom Hardy kann in Emmerich schon gut spielen.
Kannst ja vorschlagen vielleicht.
Habe ich schon.
Und was haben sie gesagt?
Ja, große Augen und dann so, ja, warum eigentlich nicht?
Ja, man muss groß denken.
Man muss offen sein für alles.
Genau. Die Hörbücher zur August-Emmerich-Reihe hat ja der bekannte österreichische Schauspieler Cornelius Obonja, vor allem bekannt für seine Rolle als Jedermann bei den Salzburger Festspielen, gesprochen. Wie kam das denn zustande? Kennst du den persönlich?
Nö, aber der Verlag hat natürlich, also das hat Random House Audio übernommen und die haben eine Datenbank, wo halt einige Sprecher drinnen sind. Und da war halt die Überlegung, wer spricht schön und vor allem, wer kann auch diesen Wiener Dialekt sprechen, wo wir ja vorher schon drüber geredet haben, dass der hier und da vorkommt. Genau, und da gab es halt mal so eine Vorauswahl, die ich dann zugeschickt bekommen habe, wo ich eben auch ein Veto oder so einlegen hätte können. Und da waren aber lauter ganz, ganz große Namen drauf, die alle ganz, ganz toll waren.
Schön.
Genau, und dann war es eigentlich so, dass es halt eine Frage der Verfügbarkeit war, weil so ein Hörbuch einzusprechen, natürlich auch nicht in einer halben Stunde erledigt ist, sondern die müssen sich vorbereiten, die Sprecher auf dieses Ding und dann natürlich auch ein paar Tage im Studio sein. Ja, und Cornelius Obonja hat es gelesen, hat es für gut befunden und hat sich dann ein paar Tage frei geschaufelt und macht es seitdem und bin sehr happy. Also macht es sehr großartig.
Hörst du selber auch Hörbücher? Eher wenig. Ja, ich lese es auch lieber.
Ja.
Selber.
Ja, aber es fängt schon mal damit an. Also ich bin total der Technikversager. Ganz krass. Also wirklich. Es ist so, mein Freund sagt manchmal,
so der Klischee-Kreative.
Ja, mein Freund sagt manchmal, wundert, dass sie es schaffen, Fernseher einzuschalten. Wirklich. Und das heißt, ich hab's nicht so mit den Downloads und CDs. Ich kriege ja dann immer von den Hörbüchern auch die CDs zugeschickt. Meine Autorenexemplare, aber ich kann die nirgends reinschieben, weil ich ohne Spaß kein Gerät mehr, das ein CD-Laufwerk hat. Weil die neuen Laptops alle, ja.
Also ich müsste unter die Podcast-Folge nur deine Adresse schreiben und da wären jetzt sicher so viele Fans von dir dabei, da würdest du nächste Woche überflutet werden mit CD-Playern. 100%.
Ja, sparen Sie sich das Porto und die Mühen, ich wüsste nicht, wie man es anschließt.
Apropos Fans, worauf jetzt sicher jeder schon wartet, was darfst du denn sagen, an was du gerade schreibst oder welche Reihe bei dir irgendwie gerade Prio hat oder?
Keine, haha, weil, also es wird ein Emmerich 5 geben.
Sehr schön.
Ja, das ist schon fix, da ist mit dem Verlag gerade irgendwie auch schon ein Veröffentlichungsplatz irgendwie reserviert worden. Ich bin aber gerade so auch am neue Projekte ausloten, weil ich halt dauernd beim Schreiben, also ich war einfach die letzten 2 Jahre vor allem so beschäftigt, dass ich letztes Jahr 2 Bücher rausgebracht, dieses Jahr 2 Bücher rausgebracht, da war ich nur mit Emmerich und Isaac beschäftigt. Und jedes Mal, wenn ich eine Idee gehabt habe, habe ich die einfach nur auf den Zettel schnell schreiben können und in eine Schublade stecken. Und also ich weiß nicht, ob man das kennt, aber oft hat man super Idee. Und dann am nächsten Tag wacht man auf und denkt nochmal drüber nach und kommt dann drauf, ach, totaler Blödsinn. Vor allem, wenn man getrunken hat und dann denkt, oh Gott, brillant, brillant, das ist so brillant. Ich muss das total aufschreiben. Und am nächsten Tag liest man dann den Gedanken und denkt sich, Alte, was für ein Scheiß. Und dann gibt es aber diese Ideen, die auch nach einem Monat immer noch, ja, die eigentlich immer noch dazugewinnen, wo man jedes Mal, wenn man kurz dran denkt, also so mir passiert es oft, wenn ich, also ich habe ein Büro im 7. Bezirk und Wohnung im 5. Bezirk und da laufe ich immer zu Fuß, jeden Tag hin und zurück und das ist so meine halbe Stunde jedes Mal, wo ich mein Hirn durchlüften kann und wo ich halt über andere Sachen nachdenke. Und da kommen dann so Sachen, wo man denkt, ah, das könnte noch und das könnte noch. Und irgendwie hat man dann plötzlich so Projekte in der Schublade und man denkt, die sind mega toll. Und ja, und jetzt war einfach der Moment, wo ich gesagt habe, gut, ich kümmere mich jetzt einmal um diese kleinen Babys, die da in meiner Schublade dahin vegetieren, seit Monaten und Jahren. Genau, die tue ich gerade schön aufbereiten in herzeigbare Pitches und ja.
Also ganz viele spannende Projekte eigentlich momentan noch on hold und können wir dann schauen, was, wann, wie
genau,
veröffentlicht wird.
Die Samen sind gestreut, schauen wir mal, was wann blühen wird.
Weil du jetzt gerade gesagt hast, Veröffentlichungsdatum.
Die VÖ.
Setze ich das arg unter Druck oder kannst du gut damit umgehen, wenn du so einen Zeitdruck hast, wann das Buch fertig sein muss?
Beides. Also normalerweise, es ist so abgedroschen und wenn das irgendwer zu mir sagt, möchte ich ihm am liebsten die Fresse hauen, aber es stimmt leider, dieses unter Druck entstehen Diamanten. Oder Deadline ist der beste Kreativdirektor. Dinge, die sie nie jemandem sagen sollen, der gerade eine Deadline hat. Aber es stimmt, also bei mir stimmt es total. Deadline hilft zu fokussieren. Also ich bin so ein sehr verwirrter Mensch, habe immer eben 10 Sachen in meinem Kopf und eben sobald die Deadline da ist und je näher sie rückt, desto fokussierter wäre ich.
Also kannst du schon gut damit umgehen?
Ich bin zwar so klassischer Autor, der immer mindestens eine Woche nach der Deadline erst fertig ist. Und es darf dann halt nichts dazwischen kommen. Also dadurch, dass immer alles so stramm getaktet ist bei mir, ich darf zum Beispiel nicht krank werden. Ja, so gutes Thema gerade. Also ich bin drum auch manchmal so ein bisschen hyperpenibel. Ich habe immer so mein kleines Desinfektionsmittel dabei und so. Weil ich kann mir es einfach nicht leisten, 1-2 Wochen oder so auszufallen.
Netteres Thema. Gehen wir wieder zurück von den Krankheiten. Was ist denn dein absolutes Lieblingsbuch?
Wow, das ist so voll die schwierige Frage, weil es einfach so vieles gibt. Also es gibt so viele Bücher. Ich liebe zum Beispiel, wird viele total überraschen, Stolz und Vorurteil von Jane Austen. Das ist einfach so großartig.
Mein Lieblingsbuch.
Echt?
Ja.
Echt?
Das ist meins immer, wenn ich auf Reisen bin in anderen Ländern, nehme ich mir als Andenken eine Ausgabe Stolz und Vorurteil in der Landessprache mit.
Nein,
und das ist total cool. Das habe ich zu Hause auf Russisch, auf Isländisch, Schwedisch, Chinesisch, also total viele verschiedene Sprachen und teilweise wunderschöne Ausgaben. Und das ist für mich immer das, was ich mir aus dem Urlaub mitnehme.
Echt? Oh, großartig. Ja. Vielleicht sollte ich sowas auch mal anfangen.
Erst mal was anderes, hat sonst keiner.
Ja, ich meine, ich stelle es mir zwar irgendwie schwierig vor, wenn man dann das suchen muss und man natürlich auch den Ehrgeiz hat, dann nicht ohne das nach Hause zu gehen.
Ja, aber Buchläden gibt es Gott sei Dank überall auf der Welt.
Ja, stell dir vor, du bist irgendwo in der Mongolei, in der Wüste.
Ja,
und
das sind ja auch für mich keine Länder. Aber China auch, das war die erste Buchhandlung, das haben wir gekauft in Shanghai, genau, nicht in Peking, in Shanghai. Und ich schaue mir ja dann vorher immer, mache ich einen Screenshot, wie es in der Landessprache heißt, weil sonst bist du eh verloren.
Ja.
Und dann braucht man das ja nur herzeigen und bisher wusste dann jeder in der Buchhandlung sofort, von was ich rede und na, total cool.
Toll. Also gar nicht so mein Genre, in dem ich mich so bewege, aber ich liebe auch die ganzen Verfilmungen von Stolz und Vorurteil. Also großes Streitthema immer, ja, was die beste Verfilmung ist zum Beispiel, aber alle großartig auf ihre eigene Art und Weise. Ich bin ein Riesenfan von Don Winslow, Tage der Toten. Für mich immer noch so unglaublich, ja, also ich erstarre immer in Ehrfurcht.
Und gerade von aktuellen Autoren ist auch einer, den du gerne liest, wenn du mal Zeit hast, irgendwas zu lesen?
Ja.
Das ist jetzt eine blöde Frage.
Bernhard Eichner liest ich natürlich gerne. Ich liest gerne Andreas Gruber, Mark Elsberg, Ursula Poznanski. Es sind nicht nur einfach tolle Kollegen, sondern die schreiben auch richtig gut. Wo ich sehr froh bin drüber, weil, also ich habe das zum Beispiel oft, dass ich auf Lesereise bin und man hat ja dann mit anderen Leuten Lesungen oder manchmal auf den Krimi-Festivals und man lernt dann super tolle Autoren kennen. Die sind total nett, man geht mit denen noch was trinken und dann kommt der Moment, wo man am Büchertisch vielleicht ein Buch kauft, so aus Kollegialität oder weil es halt irgendwie sich gehört und so. Und dann liegt es zu Hause und dann denkt man, oh, es ist so ein toller Mensch. Und wenn dieses Buch jetzt so richtig scheiße ist, dann kriege ich voll die Krise. Ja.
Weil bist du dann auch so ehrlich und musst das dem dann auch sagen, dass es dir nicht so gefallen hat?
Na, das würde ich nicht machen. Okay. Also ich bin auch zum Beispiel niemand, der schlechte Kritiken schreibt. Also ich bin kein Kollegenschwein.
Okay.
Wenn mir irgendwas wirklich, wirklich gut gefällt, dann sage ich das persönlich oder in Interviews oder ich hinterlasse auch auf Amazon mal 5 Sterne oder bei Thalia.de und AT und ja, was es da alles gibt. Aber irgendwie was Schlechtes zu sagen und irgendwo einen Stern reinzuwürgen, das finde ich, das gehört sich nicht.
Wie kannst du mit schlechter Kritik umgehen?
Ich hasse es. Ich möchte Machete nehmen und denjenigen niedermetzeln. Aber was soll man machen? Ich meine, man fühlt sich immer fürchterlich missverstanden, kriegt Tourette im Kopf. Also ich kenne so viele Schimpfwörter und die kommen dann alle auf einmal. Ja, was soll man machen? Es gehört halt dazu, ja. It's the job, it's the business, man muss sich ein dickes Fell wachsen lassen. Aber ja, ich meine, ich habe zum Beispiel bei Unterwölfen, auf das ich mich wirklich total gefreut habe, und alle im Prozess, die es halt gelesen haben, so vom Lektorat über Leute im Verlag, haben dann wirklich gesagt, nein, wirklich super Buch. Nicht die erste Kritik auf Amazon, ein Einsternverriss. Was man dieser Person lassen muss, ist, dass sie es nicht hinter einem Nickname gemacht hat, sondern tatsächlich unter echtem Namen. Und ich habe zufällig gewusst, wer das ist.
Nee.
Ist also kein Freund, kein Bekannter, aber ich habe zufällig gewusst, also über Facebook, weil es jemand ist, der mich über Facebook befriendet hat und da immer viel kommentiert und da irgendwie auch ganz klar und offen immer agiert. Und ich habe gewusst, wo die Person arbeitet. Und ich habe Verbindungen in diese Firma. Also ich sage jetzt ganz bewusst auch keinen Namen und nichts. Und ich habe mich wirklich 3 Tage so zusammenreißen müssen, dass ich dort nicht den Chef anrufe. Haut's denn raus! Aber ich habe gedacht, nein, man muss Größe zeigen. Man muss erwachsen sein. Ja.
Ja. Na, kann ich verstehen. Könnte ich auch nicht.
Also bei mir ist einfach so, ich versuche, das so gut wie möglich zu vermeiden, indem ich halt eben einschlägige Plattformen nicht reinschaue.
Ach, muss man ja auch nicht.
Naja, hier und da.
Gib dich mit Leuten wie hier.
Genau.
Die
gute
nur
Energie.
Fans sind, genau, genau. Good vibes only.
Ja.
Und wo wir schon hier sagen, weil wir ja hier in Leogang sind, würde mich jetzt mal, weil du ja eigentlich nicht in den Bergen aufgewachsen bist.
Bist du
eigentlich schon. Was ist denn deine Beziehung zu den Bergen? Weil eigentlich, wenn ich jetzt so an Gebirgsketten denke und Gewitter, das sind ja schon auch so düstere Orte, irgendwie so ein Einsiedler, der im Berg wohnt und der wird ermordet oder so. Das wären ja sicher auch spannende Themen vielleicht.
Ja, also ich komme aus Vorarlberg. Mein Opa war beim Alpenverein. Wir sind als Kinder immer viel wandern gegangen. Ich finde jetzt Berge eben nicht so besonders, sondern das war halt mein Alltag.
Also hast du auch nicht so das Gefühl, einmal die Woche, du müsstest am Berg rennen. Du müsstest irgendwo hinfahren und da vielleicht, um klaren Kopf zu bekommen, jetzt irgendwie mal einen Tag am Bergen verbringen.
Achso, nö. Ich meine, ich freue mich, wenn es sich ausgeht, dass mal irgendwie ein Tag frei ist oder zwei und ich mit meinem Freund auf die Rax fahren kann und dort ein bisschen wandern oder so. Das ist schon schön. Und das macht schon viel Spaß. Aber es ist jetzt nichts, was ich so brauche, so wie ein Junkie oder so.
Also bist du eher auch der Urlauber, der lieber am Meer ist als am Berg?
Ich bin eigentlich schon so der Städteurlauber.
Okay.
Also ich bin so Riesenfan von Tokio zum Beispiel, New York, London.
Also nichts mit Abschalten oder irgendwo nur mal am Meer, am Strand liegen und mal an nichts denken. Es wird dir vielleicht auch schwerfallen?
Mein Hirn ist immer in Betrieb. Nö, aber vielleicht auch, weil ich halt am Land aufgewachsen bin. Ich liebe Museen zum Beispiel. Also ich bin da so richtig nerdy und so ein kleiner Freak. Also ich liebe es, ins Museum zu gehen zum Beispiel.
Also auch großer Kunstfan?
Ja, nicht einmal. Mhm. Also ich kann auch ins Naturhistorische Museum gehen und in irgendwelche Volkskundemuseen oder so. Und ich habe gar kein Problem, eine Woche irgendwo in der Stadt zu fahren und jeden Tag in ein anderes Museum zu gehen zum Beispiel. Also ich bin auch, wenn ich in Wien bin, immer Jahreskarte fürs Kunsthistorische und bin da einfach total gern.
Also eher wirklich so der Kultururlauber. Kennen wir bei uns jetzt nicht so. Damit dienen in Leogang, wir
ja
haben
doch,
halt die schöne Natur.
Die schöne Mischung aus Natur und dann
genau.
Macht sie Kulturprogramm mit Lesungen
genau.
Und allem möglichen. Also sowas ist schon toll.
Ja, finde ich auch. Habe ich gut gemacht. Bernhard Eichner kommt ja morgen zu uns.
Ja.
Hast du denn schon den Fund von ihm gelesen?
Den habe ich noch nicht gelesen.
Okay.
Die Totenfrau-Trilogie und was war das mit dem Dachboden?
Bösland.
Bösland, genau.
Genau, das hat er letztes Jahr bei uns gelesen.
Ja, Genau.
Genau. Hast du auch gelesen?
Habe ich auch gelesen.
Okay.
Und der Fund ist zu Hause. Mhm. Auf dem Stapel der ungelesenen Bücher, der mittlerweile, glaube ich, 3 Meter hoch ist, irgendwann droht mich zu erschlagen.
Aber ja. Sein Stil taugt dir.
Ich liebe es, weil ich oft, wenn ich zum Beispiel nach einem langen Arbeitstag noch, also ich finde so selten die Zeit noch zu lesen und ich bin dann im Kopf oft so tot schon und da kommt mir diese kurze Art zu erzählen, also die kurzen Sätze, die kurzen Kapitel, kommt mir sowas von entgegen.
Könntest du dir vorstellen, so zu schreiben? So Staccato-Stil?
Ich würde es total gern können, aber ich kann es einfach nicht. Also ich glaube, es wäre dann nicht authentisch und jeder wird sofort merken, dass ich gerade probiere, den Bernhard zu kopieren und wahrscheinlich nur eine schlechte Kopie wäre, darum versuche ich es erst gar nicht. Aber, also wie gesagt, für mich ist es super. Ich kann mit diesen ewig langen Schachtelsätzen, tue ich mir wirklich schwer. Da brauche ich dann zum Beispiel eben so einen Tag am Meer, wo ich mich wirklich nur auf ein Buch konzentrieren kann.
Da denke ich jetzt an Oliver Bottini, der ja letztes Jahr auch bei uns war, der also einfach so runterlesen konnte man das nicht. Also er hat bei uns gelesen in den stillen Winkeln.
Ah, ich kenne von ihm nur dieses Mord im Zeichen des Zen.
Und er schreibt schon anspruchsvoll. Also ja. Da hast du dann teilweise schon auf einer Seite 4 Sätze.
Eben, und bei mir ist so, dass halt oft es einfach diese halbe Stunde vom Schlafen gehen ist. Oder ich lese im Zug. Oder ja, vielleicht wenn man irgendwie beim Bilder, wenn die Schlange sehr lang ist an der Kasse, dann zieht man halt noch raus. Ja, also ich probiere, weil ich so wenig Zeit irgendwie habe, dass ich wirklich überall noch zur Seite rein schmuggel, wo es nur geht in den Alltag.
Das ist dann, wo die Kassiererin immer sagt, ah, da ist wieder die komische.
Ja.
Die hatte mal ein Buch dabei, die liest immer, wenn die in der Schlange steht.
Ja, andererseits, also zum Beispiel, wenn man in irgendwelchen Wartezimmern ist, oder so wie jetzt, muss man einen ganzen PCR-Test machen, wenn man nach Deutschland muss oder so, die haben einen immer sehr gern, weil man sich nicht beschwert, wenn die Wartezeit lang ist.
Stimmt.
Oder so. Aber eben, das sind halt nicht die Momente, wo man jetzt die totale Konzentration hat. Und noch dazu kommt beim Bernhard dazu, dass es einen irrsinnigen Sog entwickelt. Ja. Weil einfach von Anfang an ganz viel Handlung da ist und ganz viel Spannung. Und
kann ich den Fund auch nur empfehlen. Zum Abschluss, bevor wir hier die Kapazität unseres Podcasts sprengen, ein Tipp für alle Träumer, die auch gerne Autor werden wollen. Irgendwie so der ultimative Tipp.
Also das ist wirklich ein großes Thema, wo ich auch ganz viel angesprochen wird drauf und viele E-Mails bekomme. Und es ist eigentlich total banal, weil ich habe so, also ich mache das jetzt seit 12 Jahren und ich habe so viele Leute gesehen, die schreiben wollten und gescheitert sind und die sind alle an sich selber gescheitert. Es liegt nicht am Lektor, der Nein sagt oder am Verlag oder am Leser oder so. Es liegt wirklich an den Leuten selber. Man muss sich einfach die Zeit freischaufen und man muss es einfach machen. Weil das, was die meisten Leute tun, ist Ausreden. Ja, ich habe heute nicht geschrieben, weil. Und ja, das ist eigentlich das Hauptproblem. Man muss jeden Tag sich hinsetzen und man muss jeden Tag schreiben. Weil wenn man jeden Tag nur eine einzige Seite macht zum Beispiel, hat man am Ende des Jahres 365 Seiten und das ist ein Buch.
Es klingt so einfach.
Es ist so einfach. Ja, also ja. Im Prinzip ist so, schreiben, lernen tut man, indem man liest. Also ich glaube, man sollte sich einfach so viele Bücher reinziehen von dem Genre, das man selber mag, von den Autoren, die einen ansprechen, von Geschichten, die einem irgendwie was sagen. Und dadurch entwickelt man irgendwie einfach dieses Gefühl, das man braucht. Weil ich habe zum Beispiel am Anfang von Schreibtheorie überhaupt keine Ahnung gehabt. Aber ich habe einfach selber gemerkt, wann wird es langweilig oder wann ist zu viel los oder so. Und man schleift auch die Sprache und einfach machen.
Ja, finde ich ein gutes Schlusswort. Einfach machen.
Ja.
Ja, Daniela, vielen Dank, dass du bei uns heute zu Gast warst. Ich freue mich tierisch auf die Lesung gleich und hoffe, dass wir uns nächstes Jahr wiedersehen, weil das können wir ruhig zur Tradition machen.
Sehr gerne.
Einmal im Jahr. Paradies.
Total gern.
Danke dir.
Danke auch. Tschüss.